Vielen Dank. Ich glaube, es ist so gut, wenn Gott redet, wenn Gott uns mitnimmt, wenn er uns einfach zeigt, wie sehr er uns liebt und er möchte, dass es uns gut geht. Vor ungefähr 10 Jahren begann in meinem Leben eine spannende Zeit. Freitagabend, ich wohnte damals in Augsburg und da hatten wir einen stadtweiten Jugendgottesdienst, All for the One hieß der. Und der Gottesdienst war, ich glaube, gut. Die Atmosphäre danach war es auf jeden Fall. Denn ich habe angefangen, zu der Jugend, in der ich gegangen bin, die am Samstag, also einen Tag danach, stattfand, einzuladen. Und ich traf den Gerd, den kannte ich so ein bisschen flüchtig. Und der hatte eine FC Augsburg-Mütze dabei, die ihm sehr wertvoll war. Und ich habe ihn eingeladen zur Jugend und irgendwann habe ich seine Mütze genommen und habe gesagt, morgen kriegst du sie wieder, wir sehen uns ja bei der Jugend. Er hat gesagt, okay, er kommt. So habe ich gedacht, mache ich einfach weiter und ich drehte mich um, da sah ich die Lydia und daneben stand so ein kleines Mädchen und ich bin hingegangen und habe angefangen, die einzuladen zur Jugend. Und die Lydia, die hatte wirklich einen Grund, nicht zu kommen. Aber das kleine Mädchen daneben stellte sich raus, sie heißt Judith, die hatte keinen richtigen Grund und so begann ich sie einzuladen. Sie wollte nicht, ich begann sie intensiver einzuladen. Sie wollte immer noch nicht, ich begann sie noch intensiver einzuladen und sagte irgendwann, hey, wir haben auch einen in deiner Größe da, ist vollkommen in Ordnung, du kannst kommen. Der war halt 4 Jahre jünger oder sowas. Flirt-Tipp Nummer 1 von mir, beleidige deine Frau, also die Person, die später deine Frau wird, aber okay. Ich konnte ihr nicht abgewinnen, dass sie kommt, aber sie versprach, sie wird ein anderes Mal kommen. Damals als Jugend haben wir 3-4 Mal im Jahr auch einen Jugendgottesdienst durchgeführt und einmal kam sie. Es war schon am Ende des Gottesdienstes, mein Kumpel kam auf mich zu und sagte, hey, da ist die eine Kleine, die du da so eingeladen hast. Ich frage, weißt du noch, wie die heißt? Judith. Ich gehe hin zu ihr, sag, hallo Judith, cool, dass du da warst und wir kommen ins Gespräch. Ich habe ihr erst Jahre später verraten, dass ich nachgefragt habe, wie sie hieß, weil damals habe ich sie beeindruckt. Das war dann auch dahin. Eigentlich hat es als Spaß angefangen. Meinerseits mündete das ziemlich schnell in Gefühle. Es begann ein monatelanges Kämpfen um sie und Ringen um sie. Ich habe 3 deutliche Abfuhren bekommen und so weiter. Als sie sich dann irgendwann erwärmte für den Gedanken, dass man mit diesem Kerl da doch eine Beziehung anfangen könnte, hat es 1,5 Monate gedauert und ich habe gesagt, hey Judith, ich ziehe jetzt in die Weltmetropole Erzhausen, um auf die Bibelschule zu gehen. Das ist 300 Kilometer entfernt. Wir werden uns jedes Wochenende sehen, ich komme runter und so weiter. Aber es hatte einen Preis. Sie zu besuchen hieß, von dem wenigen BAföG Geld aufzubringen, um die Zugfahrkarte zahlen zu können. Nach einem guten Jahr erfüllte meine inzwischen Frau ihren Traum und sagte, hey, ich wollte schon immer nach Südafrika. Okay, weil 300 Kilometer nicht reichen, machen wir halt mal 10.000 draus. Und so war sie ein halbes Jahr in Südafrika. Das hieß E-Mails schreiben, Briefe, sowas gibt es heute noch, Skypen, all diese Dinge. Und irgendwann kamen wir zu diesem Punkt, es war schon Februar, es war schon 2 Monate, bevor sie wieder zurückkam. Wir haben gesagt, hey, es wird jetzt keine Bücher mehr gekauft und es ist wirklich schwierig für mich, sondern wir kaufen ein Flugticket nach Südafrika. Das heißt, ein paar hundert Euro zahlen, um 20 Stunden in dem Flieger zu sitzen, um die Judith 5,5 Tage zu sehen. Und dann wieder zurückzufliegen. Aber es war mir jeden Cent wert, weil ich in ihrer Nähe sein wollte. Als dieses halbe Jahr rum war, dauerte es nicht lange und sie zog nach Darmstadt, also dort, wo die Bibelschule ist. Das hieß für sie, sie musste ihre Gemeinde aufgeben, sie musste ein Stück weit ihre Familie zurücklassen, zumindest nicht mehr dieselbe Zeit mit ihnen verbringen zu können. Sie musste ihre Freunde zurücklassen, um an einen Ort zu ziehen, wo sie eine Person kennt. Und dann noch musste sie sowas wie gepflegtes, gutes Deutsch zurücklassen, weil in Hessen sagt man, ist das dir, statt gehört es dir. Also ganz komische Sachen. Also sie musste wirklich einen Preis dafür bezahlen, um in meiner Nähe sein zu können. Aber ist das nicht auch ein spannender Gedanke? Wie viel Zeit und Geld investieren wir, wenn wir Gemeinschaft mit jemand haben wollen? Wenn uns jemand wichtig ist, dann ist es uns egal, was es kostet. Dann sind wir bereit, 500 Kilometer irgendwo hinzufahren, um den 2 Stunden zu sehen. Wenn das die einzige Chance ist, dann ergreifen wir die doch, oder? So, ich weiß jetzt nicht, ob ihr überhaupt noch zuhört, wenn ihr solche Details aus meinem Leben kennt und solche Flirt-Tipps und sowas. Aber was wäre, wenn es tatsächlich möglich wäre, dass wir Gott nahe sein können? Was wäre, wenn es wirklich möglich wäre, Gott nahe zu sein? Ich glaube, die Art und Weise, wie wir Dinge wahrnehmen, beeinflusst unsere Realität. Ich glaube, jeder von uns hat bewusst oder unbewusst ein Bild von Gott. Und je nachdem, welches Bild du von Gott hast, versuchst du entweder in seine Nähe zu kommen oder du sagst, hey, ich gehe mal so weit weg, wie es geht, weil das wird gefährlich. Wenn Gott für dich ein strenger Verkehrspolizist ist oder ein noch strengerer Vater, der jeden Fehler bestraft, der sogar die Fehler, die du nicht einmal gemacht hast, an dir bestraft, ja, dann ist es nicht gerade die Voraussetzung, dass du sagst, du bist mit ihm auf Kuschelkurs. Verständlichermaßen. Wenn du denkst, dass Gott willkürlich ist, er mal gute Tage hat und nett ist, aber auch im nächsten Moment bei der gleichen Sache auf einmal schlecht gelaunt ist, auch dann ist in Gottes Nähe zu kommen ein Risikounternehmen. Wenn Gott ein alter Opa mit langen weißen Bart ist, der gute Tipps gibt, dich ansonsten in Ruhe lässt, ja, dann kann man da schon ab und zu mal hingehen. Aber wenn Gott es wirklich gut mit dir meint, das Beste für dich möchte, dann ist es auf einmal eine ganz andere Intention, wo ich auf einmal eine Sehnsucht bekomme nach Nähe. Ich glaube, jede Beziehung ist von Nähe und Distanz geprägt. Und ich glaube, auch unsere Beziehung zu Gott ist von Nähe und Distanz geprägt. Das Problem, was wir Menschen manchmal haben, ist, wir machen die Liebe Gottes davon abhängig, wie es uns gerade geht. Also so nach dem Motto, ein Kind setzt sich hin, nimmt so eine Blume und er liebt mich nicht, er liebt mich, er liebt mich nicht. So spielen wir manchmal mit Gott. Hey, ich habe die Gehaltserhöhung tatsächlich bekommen, Gott liebt mich. Mein Chef hat vergessen, mich zu begrüßen. Gott liebt mich nicht. Hey, ich habe die Prüfung tatsächlich bestanden, Gott liebt mich. Ja, aber bei der Führerscheinprüfung bin ich durchgefallen, Gott liebt mich nicht. Hey, in der Gemeinde wurde ich angefragt, ob ich mal moderieren darf, Gott liebt mich. Ja, aber bei dem Punkt haben sie die andere Person gefragt, Gott liebt mich nicht. Versteht ihr dieses Spiel? Würde keiner zugeben, aber insgeheim ist es doch manchmal so, dass wir Gott so behandeln. Geht es mir gerade gut, dann weiß ich ja, dass Gott mich liebt. Geht es mir gerade nicht so gut, dann bin ich mir da schon nicht mehr ganz so sicher. Vielleicht kennst du Zeiten, wo du denkst oder fühlst, dass Gott ganz weit weg ist. Darf ich eine Frage stellen? Weil die eigentliche Frage ist, wer hat sich zurückgezogen? Ist die Sonne verantwortlich, wenn es dunkel ist? Ehrlicherweise hat sich die Erde um sich selber gedreht und sich der Sonne abgewendet und die Sonne kann gar nichts dafür, weil die tut ihren Job die ganze Zeit, die tut scheinen. Aber die Erde hat sich abgewendet und wenn du dich Gott nicht mehr nahe fühlst, dann ist die Frage nicht, ob Gott sich abgewendet hat, sondern ehrlicherweise, sehr wahrscheinlich hast du dich abgewendet. Vielleicht kannst du dir die Frage stellen, was tue ich inzwischen nicht mehr, was ich früher getan habe, wo ich früher Gott erlebt habe. Hey, wenn du früher zu sämtlichen Gebetsabenden da warst, wenn du früher auf Konferenzen gefahren bist, wenn du früher stille Zeit gemacht hast, gebetet hast und so weiter und jetzt nur noch sonntags im Gottesdienst sitzt und dich wunderst, dass Gott nicht mehr so intensiv in deinem Leben ist, ich kann dir erklären, warum. Als Außenstehender ist es dann ganz einfach, weil du dich abgewendet hast, weil du Gott nicht mehr in der gleichen Intensität suchst wie zuvor. Wenn du einmal Gottes Stimme gehört hast, prophetisch geredet hast, Gott erlebt hast und es jetzt in weiter Ferne liegt, dann liegt es nicht daran, weil Gott es nicht mehr tun möchte. Ich glaube nicht einmal daran, dass Gott nicht mehr redet, sondern du hast verlernt zuzuhören. Du bist vielleicht in deiner Hektik, in deinem Stress, in deinem Alltag gefangen und hast es verlernt, auf Gott zuzuhören. Aber Gottes Angebot ist nach wie vor da, weil Gott will dir nahe sein. Gott will dir nahe sein. So heißt das Thema der heutigen Predigt. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Es war einmal ein sehr junges Engelchen. Und ein alter, würdiger Engel zeigte ihm die Pracht des Universums. Ja, wir müssen zugestehen, der junge Engel, der war schon etwas müde. Der hat nicht mehr so alles begriffen. Es langweilte ihn ein bisschen. All diese wirbelnden Milchstraßen, die glühenden Sonnen, die unendlichen Entfernungen und dann noch diese tödliche Kälte des Weltalls, das war ein bisschen viel. Irgendwann flogen sie so in die Nähe unserer Milchstraße, sie sahen unsere Sonne und dann sahen sie da so einen kleinen Planeten, der sich um sich selber dreht. Und der ältere Engel zeigt auf diesen kleinen Planeten. Der jüngere, uninteressant, wie so ein schmutziger Tennisball, mehr nicht, so klein, winzig, braucht man nicht. Der ältere Engel sagt, hey, ich möchte, dass du dir diesen Planeten ganz besonders anschaust. Warum diesen kleinen, dreckigen, schmutzigen Planeten? Ja, ist doch nichts Besonderes dran. Das hier ist der Planet, der besucht wurde. Besucht wurde? Du meinst von unserem Prinzen, von Jesus besucht wurde? Ja, ja, genau dieser Planet ist es, wo Jesus selbst herabgekommen ist. Kleiner Engel sagt, ja, aber das würde dann heißen, dass Jesus, also der König, der Prinz, der wurde ja dann zu so einem kriechenden, schmutzigen, ekligen Menschen. Ja, genau das heißt es. Und ich glaube, es würde ihm gar nicht so gut gefallen, wenn er hört, wie du darüber redest. Jesus gab seine Nähe zum Vater auf, damit er dir und mir nahe sein kann. Ich möchte euch einen Text aus der Bibel vorlesen. Hier steht in Philipper 2, die Verse 6 bis 8. Jesus, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er dem Menschen gleich geworden ist. Und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Ich möchte einen kurzen Moment nehmen, um über diesen Bibeltext zu sprechen. Und es wird heute ein bisschen eher theologisches Schwarzbrot sein. Da sind ganz tiefe Gedanken, ganz viele Nährstoffe drin. Vielleicht versteht ihr nicht alles, ganz egal, aber bleibt dabei, okay? Jesus war bereit, aus seiner Liebe zu den Menschen auf seine Gottgleichheit zu verzichten. Seine eigentliche, seine natürliche Gestalt, das, was er eigentlich war, war Gott. Sein angeborenes Wesen war, er ist Gott. Und er sagt, das gebe ich auf, um Mensch zu werden. In Johannes 1, Vers 14 lesen wir zum Beispiel, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Der dreieinige Gott wird in Jesus einmalig zum Menschen. Der Schöpfer greift in seine Schöpfung ein, indem er zum Geschöpf wird. Nochmals, der Schöpfer, Gott, greift in seine Schöpfung, die Erde ein, indem er selbst geschöpft wird, indem Jesus Mensch wird. Und indem er selbst geschöpft wird, kommt er in die Region des Menschen, kommt er in die Region der Gottesferne. Bis jetzt war alles, was er war, um sich hatte, war Herrlichkeit Gottes, war Gott selbst, er selbst. Und das verlässt er, um dort hineinzukommen in der Situation, wo wir stehen. Und mal ehrlich, wie oft fühlen wir uns fern von Gott oder fühlt sich die Gesellschaft fern von Gott, hat gar kein Empfinden mehr. Aber wie viel Leid und Not gibt es? Und Gott offenbart dadurch seine Liebe, seine Zuwendung zu den Menschen. Er verzichtet auf die prächtigsten Schätze mit einem Ziel, ich will bei den Menschen sein. Und es war jetzt nicht so, dass Jesus einfach Gott in einem Scheinleib war. Es war jetzt nicht einfach so, dass er so ein Kostüm drüber gelegt hat und trotzdem Gott geblieben ist. Nein, er hat es abgelegt. Er wurde komplett zum Menschen, ohne aufzuhören, Gott zu sein. Ja, er war eine real lebende, eine anfassbar geschichtliche Person, die genauso wie du und ich unter Schwachheit litt, die genauso versucht wurde, die genauso im gleichen Lebenskontext lebte wie du und ich. Okay, 2000 Jahre früher. Aber er hat genauso diese Versuchungen gehabt. Aber im Unterschied zu uns hat er nicht versagt, hat er es geschafft, ohne Sünde zu bleiben. Ja, Jesus entäußert sich. Das heißt, er gab sein Reichtum auf, um unseretwillen arm zu werden. Er gibt sein Leben hin, damit wir neu leben können. Und es war seine Aufgabe. Er nahm die Gestalt eines Knechtes, eines Sklaven an. Nicht nur, dass er einfach ein Mensch wurde und der berühmteste Mensch auf der Erde war, nein, er erniedrigte sich so, dass er wie ein Sklave war. Wie schwer fällt es uns manchmal, anderen Menschen zu dienen? Hey, und Jesus gab alles auf. damit er das tun kann. Und es war ihm nicht nur eine Rolle oder eine Maske. Er hat nicht nur ein scheinbares Menschsein vorgetäuscht. Nein, es war wirklich Wirklichkeit. Die griechische Grammatik, die hilft uns da ein bisschen weiter. Dieses Wort, was für Werden gebraucht wird, es beschreibt eben nicht einen Zustand, sondern einen Prozess, ein Werden. Und es bezeichnet eine Übergangsphase, aber trotzdem absolute Wirklichkeit. Es beschreibt keine Täuschung, sondern es sagt etwas, hier wird jemand nicht von Dauer zur Gestalt eines Menschen. Das heißt, seine eigentliche Natur bleibt die Natur Gottes. Und doch ist er auf der Zeit, wo er auf der Erde lebte, doch absolut Mensch. Und so heißt es auch, er wurde wie ein Mensch befunden. Und das Ganze machte er mit einem Ziel. Und sein Ziel war, gehorsam zu sein bis zum Tod am Kreuz. Sein Ziel war, selbst ohne Fehler zu leben, selbst ohne Schuld und Sünde zu leben und dann sein gerechtes Leben uns zu schenken und unsere Sünde, unsere Mist ans Kreuz zu nehmen. Und er bereitete einen Tausch vor. Er sagte, ich sterbe, ich nehme den Schuldschein, der gegen dich ist, ich nehme deine Sünde, ich nehme deinen Mist, ich nehme deine inneren Dinge, die dich von Gott trennen, ich nehme deine falschen Wege, ich nehme das alles mit, ich nehme deine Krankheit, deine Schuld, alles mit. Und ich schenke dir meine Gerechtigkeit, meine Heiligkeit, meine Liebe. Und das ist so genial, wir dürfen einfach tauschen. Wir müssen das nicht aus eigener Kraft erwerben. Die Krippe und das Kreuz sprechen eine eindeutige Sprache. Gott will dir nah sein. Der Teufel versuchte, wie Gott zu werden. Menschen versuchen, wie Gott zu sein. Aber es gab einen Gott, der Mensch wurde, damit wir wieder Gemeinschaft mit ihm haben können. Gott will dir nah sein und ihm ist kein Preis zu hoch dafür, weil er sich nach dir sehnt. Bereits auf den ersten Seiten der Bibel lesen wir von diesem Bedürfnis Gottes, wie er Gemeinschaft haben will. Wir lesen, wie er mit Adam und Eva durch den Garten spazierte, wie er Gemeinschaft mit ihnen hat. Und was mich so fasziniert ist, obwohl er uns geschaffen hat, hat er uns nicht einfach als Roboter erschaffen, sondern er hat uns erschaffen mit einem Willen zu entscheiden, ob wir auch Gemeinschaft mit ihm haben wollen oder nicht. Und so gab es eine Regel in diesem Garten. Es gab eine Frucht, von dem sollten sie nicht essen. Aber leider aßen die Menschen davon, weil sie dachten, es würde ihnen dann besser gehen. Und als Konsequenz sehen wir Folgendes. Die Menschen wussten auf einmal, was sie falsch gemacht haben. Sie erkannten jetzt, was gut und böse ist. Das Problem war, sie waren selbst böse geworden, ohne die Möglichkeit zu haben, aus eigenen Kräften wieder gut werden zu können. Und hier kommt Gott hinein und kommt mit diesen Worten, Adam, wo bist du? Auch hier sehen wir wieder, Gott wünscht sich diese Gemeinschaft, diese Kommunikation, diese Beziehung zu Adam. Obwohl er sich gerade von ihm abgewendet hat, Gott will da dranbleiben. Und das ist auch unser Trost. Heute leben wir manchmal so weit weg von Gott. Aber Gottes Wunsch, uns nahe zu sein, der bleibt ununterbrochen. Der ist kontinuierlich. Das ist eine Konstante, auf die man sich mehr verlassen kann, wie auf den Wetterbericht oder die Deutsche Bahn. Hey, Gott ist und bleibt seinen Zusagen treu. Und er sagt, er will dir nah sein. Er reicht dir seine Hand. Er will dir deine Scham wegnehmen und dir Freude schenken. Er will, dass eure Beziehung von Nähe geprägt ist und nicht von Distanz. Deine Fehler und Sünden erschrecken ihn nicht. Das hat er schon geklärt. Die Frage ist, nimmst du sein Angebot an? Gott will dir nah sein. Gott will dir auch dann nah sein, wenn du durchs finstere Tal gehst. Oder wenn du an einem reich gedeckten Tisch im Angesicht deiner Feinde sitzt. Ich glaube, wenn wir uns entscheiden, Jesus nachzufolgen, ist es die beste Entscheidung, die wir treffen können in unserem Leben. Leider heißt es nicht, dass wir nie wieder Probleme haben werden, dass wir keine Sorgen mehr haben würden. Sonst wäre die Entscheidung allerdings auch ziemlich leicht. Auch als Christen werden wir Leid erleben. Auch als Christen haben wir Beziehungsprobleme, werden von anderen Menschen enttäuscht, müssen vielleicht erleben, dass jemand, den wir lieben, sterben. müssen vielleicht erleben, wie ein Baby im Bauch stirbt, müssen vielleicht erleben, wie Situationen kommen, die sich wie eine lichterlose Schlucht und ein Tal anfühlt, wo Angst und Schrecken herrscht, wo die Gefahren, die sind real, die sind bedrängend, die sind erdrückend, Luft abschnürend, und es reicht nicht einfach nur die Augen zuzumachen und zu sagen, ich stell mir jetzt vor, sie sind weg und dann ist alles wieder in Ordnung. Es gibt Situationen, wo es wirklich richtig herausfordernd und schwierig ist. Aber wisst ihr, was uns trösten kann? Die Gewissheit, dass da jemand ist, der stärker und größer als uns ist, als wir sind, und der uns bei uns sein will, der uns nahe ist. Und genau das sagt Gott uns zu. Im finsteren Tal, dein Stecken und Stab trösten mich. Die Gewissheit seiner Gegenwart. Du bist bei mir. Dieses Wort heißt Imadi. Und bereits im Alten Testament wurde angekündigt, dass Immanuel kommen wird, Gott mit uns. Und wenn wir ins Neue Testament schauen, dann sehen wir genau das bei Jesus erfüllt. Er war mit den Menschen, mitten im Leid, mitten in der Not, mitten in den dunklen Tälern. Und doch war er da und hat der Situation eine neue Bedeutung gegeben. David konnte beten, ich fürchte kein Unglück. Selbst dann nicht, wenn mir im Angesicht meiner Feinde ein Tisch gedeckt ist. Hey, das heißt ganz praktisch, der Feind ist um uns herum. Ich kann mir richtig vorstellen, wie man so an dem Tisch sitzt und so richtig den Atem des Feindes spürt. Ja, wenn es zuckt, dann ist es schön, dann könnt ihr es euch vorstellen. Versteht ihr dieses Bild? Und dort zu sitzen und zu wissen, hey, das, was ich am wenigsten möchte, das ist nur ein paar Zentimeter von mir entfernt. Aber soll ich dir was sagen? Wenn Gott dir einen Tisch vorbereitet, dann hat er auch ein Schutzschild für dich, dass egal was drumherum ist, es kann dir nichts anhaben. Egal was drumherum ist, wenn Gott dich zum Tisch geladen hat, dann kann dir das egal sein. Weil Gott auf dich aufpasst. Weil das nicht mehr deine Aufgabe ist. Das Problem, was wir manchmal haben, ist, wir sehen einen reich gedeckten Tisch und wir gucken vielleicht da drüben und sehen einen anderen Tisch. Und der hat es viel besser. Hey, dort zu sitzen wäre echt viel cooler. Da ist das Fleisch eine Bio, sieht man. Da ist also Feinkostsachen drauf und so weiter. Die hat man noch nicht einmal ausgesprochen oder gehört wahrscheinlich. Das wirkt echt verlockend. Übertragen heißt es, hey, in der Gemeinde, da ist die Gegenwart Gottes noch stärker. Also da ist das Lobpreis, das ist hier ja ganz gut, aber dort, ich meine, da ist Heinz-Peter Dieter Detlef, wenn der die Gitarre spielt, hey, dann geht's ab. Der Tisch da drüben schaut doch immer so viel verlockender aus, oder? Oder wir denken uns, hey, also wenn ich mit der Frau verheiratet wäre, dann würde ich Gott noch viel mehr dienen können. Meine Frau bremst mich immer aus, aber diese Frau oder was auch immer, versteht ihr, auf einmal entstehen da Situationen in unserem Kopf, ehrlicherweise halten die uns von dem ab, was Gott uns anbietet. Und glaubt ihr wirklich, dass eines dieser Sachen in Erfüllung gehen würde? Dass eines der anderen Sachen wirklich besser wäre? Ich glaube kaum. Dieser Tisch steht dir zur Verfügung, egal was um dich herum ist. Auch wenn die Feinde und die Stürme um dich herum toben, Gottes Tisch ist gedeckt für dich. Die Frage ist, willst du in der Nähe Gottes sein? Weil Gott hat seine Seite geklärt. Er deckt dir den Tisch, weil er Gemeinschaft mit dir haben will. Aber die Frage, ob du die Gemeinschaft annimmst, die musst du beantworten. Die kann dir keiner abnehmen. Selbst ich nicht, leider. Ich würde gern. Aber ich kann es nicht. Ich kann es für mich entscheiden. Aber du musst es für dich entscheiden, ob du diesen Tisch dich hinsetzen möchtest oder nicht. Gott will dir nah sein, auch dann, wenn es durchs finstere Tal geht. Es gibt im Leben Geschichten, die das Leben verändern. Oft beginnen die unbemerkt. Oft ist der Weg ins finstere Tal nicht vorhersehbar. Wenn man müsste, dass das kommen würde, hätte man sich zu Hause im Schlafzimmer eingesperrt, aber es gab keine Anzeichen. So ging es eine Familie Schlitter. 3. September 2010 verschwand der 10-jährige Mirko auf dem Heimweg von der Skaterbahn. Was folgte, war die größte Suchaktion, die es bis dahin in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland gab. Der Junge mit dem Lausbublachen, er bleibt verschollen. Mirko aus Kreffrath erreicht eine traurige Berühmtheit. 145 Tage hoffen, bangen, beten, verzweifeln, doch wieder hoffen, dass der Junge doch noch wieder zurückkommt. 5 Monate nachdem er verschwunden war, entdecken sie seine Leiche. Entführt, missbraucht, erdrosselt. Die Eltern von Mirko sind beides Christen. Und sie entschließen sich, den Mörder ihres Sohnes zu vergeben. Sie entschließen sich, wir wollen nicht hassen, weil Rachegefühle und Rachegedanken sind Dinge, die den ändern, der sie trägt, und das nicht zum Guten. Und sie wollen nicht in die Gefahr geraten, Gleiches mit Gleichem heimzuzahlen. Sie wollen nicht zulassen, dass ihre Herzen von negativen Dingen vergiftet wird. Denn jemand, der hasst, kann seinen Kindern kein Lachen beibringen, kann keine starken und fröhlichen Kinder großziehen. Und sie haben sich entschieden, trotz dieser unfassbaren Tragödie zuzulassen, dass Gott ihnen im finsteren Tal nahe sein will. Und ist das nicht auch ein Trost für unsere finsteren Täler? Für unsere Kämpfe? Für unsere Prüfungen? Unsere schweren Erlebnisse? Ich glaube, die Botschaft des Kreuzes ist, in deinem größten Schmerz, ich will dir nah sein. In deinem größten Schmerz, ich will dir nah sein. Ich will dir eine Kraft geben, dich hindurchtragen, die niemals aus dir selbst kommen kann. Ich will dir nah sein. Vielleicht, wenn wir uns an das Bild von Christian erinnern, hast du diese rostigen Nägel an irgendwelchen Körperstellen. Vielleicht irgendwelche Erfahrungen, irgendwelche Enttäuschungen. Und dieser Nagel sitzt tief, dieser Nagel schmerzt und vor allem schränkt dieser Nagel ein. Du kannst dich nicht mehr richtig bewegen. Du kommst nicht mehr richtig weiter. Bis zu einem gewissen Level ist die Bewegung noch okay, aber dann ist nichts mehr möglich. Gott will dir nah sein. Gott will dir helfen, diesen Nagel zu entfernen. Aber er ist ein Gentleman und er wartet auf dich. Wenn du mit deinem Nagel weiterleben willst, darfst du das tun. Ist nicht die beste Variante zu leben, aber du darfst. Aber Gott will dir dabei helfen und bietet es dir an. Ich möchte euch noch einen weiteren Gedanken mit euch teilen. Gott will dir nah sein in den größten Kämpfen deines Lebens. Zunächst eine kleine Geschichte. Dave war der jüngste Sohn eines reichen Mannes. Vor langer Zeit lebte er in einem weit entfernten Land. Und in diesem Land war es traumhaft warm. Eines Tages wurde das Alltagsleben der Familie auf den Kopf gestellt. Sie bekam hohen Besuch. Ein Spezialbote kam zu ihm mit einem Auftrag. Und der Bote kam zu dem Papa und sagte, hey, ich brauche mal alle deine Kinder. Und dieser Kerl hatte 8 Kinder. Und so stellten sie sich dem Alten nach auf. Und der Bote kommt zum Ersten hin, zum Ältesten und denkt sich, yes, das ist mein Mann. Aber Gott sagt ihm, nö. Er geht zum Zweiten, hey, der ist ja auch stark, der ist kräftig, der ist schön, der ist cool, das ist mein Mann. Nö. Zum Dritten, es wiederholt sich, nö, 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 nö. Siebter, nö. Herr Mist, Gott hat gesagt, einer der Söhne, jetzt stehen die Söhne hier, aber Gott sagt immer, nö, was mache ich denn jetzt? Und auf einmal sagt der Papa, ja, da, ich habe noch so einen kleinen Sohn, so, der ist bei den Schafen. Ja, dann hol mal diesen Kerl. Und dann kommt so ein kleiner Kerl, ein Teenie, keine Ahnung, Dave eben. Und dann sagt der Bote, hey, das ist mein Mann. Und er rüstet ihn aus, er betet für ihn und so weiter. Alltag herrscht wieder. Dave ist wieder bei den Schafen. Es kommt eine nächste Nachricht, die ist allerdings nicht so schön. Es ist Krieg ausgebrochen. Die Philister kommen. Und der König, der sagt, hey, alle, die im kriegsfähigen Alter sind, ob sie Soldaten sind oder nicht, die müssen an die Front. Und so ging es auch den ältesten drei Söhnen. Die mussten in die Schlacht. Der Vater von Dave macht sich langsam Sorgen. Der sagt, hey, ich habe keine Ahnung, wie es den Leuten, wie es meinen Kindern geht. Und er holt Dave zu sich und sagt, hey, hier habe ich dir ein paar Semmeln geschmiert, ein Lunchpaket gemacht, geh mal zu deinen Brüdern, frag ihn, wie es ihm geht, wie es um die Schlacht steht und so weiter. Und Dave macht sich auf den Weg. Zur selben Zeit hört man im Radio einen Reporter von den Philistern. Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Seit einigen Wochen plant die Philisterarmee einen Kriegszug gegen die Israeliten. Gestern sind unsere Truppen in Gefechtsposition gegangen und unser Kriegsminister ist zuversichtlich, dass wir gewinnen werden. Wir werden die Israeliten mit Leichtigkeit schlagen. Und auf die Frage, warum er sich da so sicher ist, sagt er einfach, wegen unserer Geheimwaffe. Erforschungen ergaben, dass es sich bei der Geheimwaffe um den Riesen Goli handelt. Der ist fast 3 Meter hoch, hat Arme wie ein Baum, schleudert einen Speer, sodass selbst eine Mauer zusammenbricht in dieser Wucht. Ey, das könnte richtig spannend werden. Der Radiobericht wird beendet mit den Worten, wir werden Sie darüber informieren. Es dauert ein bisschen und Dave kommt ins Lager. Er sucht seine Brüder, aber er merkt, es wird irgendwie unruhig. Die Leute murmeln so Sachen wie, da ist er schon wieder. Dave ist klein, er kann nichts sehen. So schmuggelt er sich durch, drängelt sich durch, bis er irgendwann ganz vorne steht und er erschrickt. Da ist ein Kerl, der ist so groß wie ein Haus. Und dann fängt er an zu reden, zu brüllen, zu donnern mit seiner Stimme. Ihr Schwächlinge, traut sich keiner von euch gegen mich zu kämpfen? Wenn einer von euch mich besiegt, werden wir euch dienen. Aber wenn ich euch besiege, ihr Schwächlinge, dann müsst ihr uns dienen. Die Worte, die erreichen wirklich ihre Wirkung. Goli sagt, hey, seid ihr so schwach wie euer Gott? Und Dave hört, wie so die Leute sich unterhalten. Jeden Morgen, jeden Abend kommt dieser Typen, der sich Goli nennt und fordert uns zum Kampf. Hast du diesen Riesen gesehen? Ich habe Angst. Der ist aber furchteinflößend. Das ist genauso zu hören wie das Zittern von Tausenden von Knien. Keiner traut sich. Der König ist schon so verzweifelt, dass er sagt, derjenige, der sich traut, der kriegt dann noch die Tochter, also sofern er am Überleben bleibt, der kriegt dann noch die Tochter, so nebenbei. Aber selbst das hilft nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob die Tochter von ihm schön war oder nicht, aber selbst das hat nicht geholfen. Aber Dave, der sagt, hey, ich habe keine Angst. Was will dieser ungläubige Riese da? Warum verspottet der die Armee des lebendigen Gottes? Das geht nicht. Ich will gegen Goli kämpfen. Hey, tagelang haben die Soldaten auf das gehofft. Jetzt hören sie das und die drehen sich ungläubig um und dann steht da ein Teenie. Die Hoffnung, die schwanden ziemlich schnell. Keine Rüstung, keine Kriegserfahrung, kein Kämpfer, keine Größe, kein Vergleich. Ja, aber es gab keine Alternative. So gingen sie zum König und sagten, hey, wir haben einen gefunden, der kämpfen will gegen Goli. Der König, ich weiß nicht, mit was für Freude und Hoffnung und Erwartung er sich umgedreht hat, aber wenn er welche hatte, waren sie ziemlich schnell danach enttäuscht. Und er probierte, Dave in eine Rüstung zu packen. Aber Dave konnte darin gar nicht laufen. Und Dave sagte, hey, nee, das funktioniert so nicht. Ich werde mit dem kämpfen, mit dem ich bisher gegen Bären und Löwen schon gekämpft habe, mit meiner Steinschleuder. Okay. Dave macht sich bereit, 5 glatte Steine in seine Steinschleuder. Er geht zu Goliath und sagt, hey, ich fordere dich heraus. Goliath sagt, gehen wir jetzt Gassi oder was? Und wie so oft geht Goliath auf Dave zu. Aber Dave rennt nicht weg wie die anderen, sondern er läuft entgegen. Er legt den ersten Stein, er schleudert seine Schleuder, er wirft den Stein und er trifft. Goliath fällt um. Dave hatte den Glauben, ich komme im Namen Gottes. Als die Philister sahen, dass ihre Geheimwaffe umgefallen war und tot war, sind sie geflohen. Und es war ein Sieg für das Volk Israel. Damit ist die Geschichte nicht vorbei. Ich lese euch einen Vers vor, der ziemlich am Ende dieser Geschichte steht. Und David nahm den Kopf des Philisters und brachte ihn nach Jerusalem. Seine Waffen aber legte er in sein Zelt. Ziemlich unbedeutende Worte, oder? Im ersten Moment. Aber ich glaube, es gibt drei Prinzipien, die wir daraus lernen können. Das erste ist, warum nahm David die Waffe von Goliath mit? Bis hierhin haben wir gehört, Dave, also David, so heißt er nämlich wirklich. Ihr wusstet es, ich weiß schon. David hat als Hirte geübt und trainiert, mit seiner Steinschleuder gut umzugehen. Und er hat damit Bären besiegt, er hat damit Löwen besiegt, er hat damit Goliath besiegt. Wir lesen nach diesem Kampf mit Goliath kein einziges Mal mehr, dass er seine Steinschleuder verwendete. Er nahm das Schwert von Goliath. Ein Kapitel später lesen wir, dass sein Freund Jonathan ihm eine Waffenrüstung schenkte. Und wir hören nie wieder, dass er seine Steinschleuder gebrauchte. Jetzt meine These. Kann es sein, dass David auf einem anderen Entwicklungslevel war nach diesem Kampf? Dass er zuvor kämpfte wie ein Hirte und jetzt lernen musste zu kämpfen wie ein König, denn dazu wurde er vorher gesalbt? Kann es sein, dass wir, wenn wir auf ein neues Level kommen, wenn wir auf einen neuen Glaubenslevel kommen, wenn wir als Gemeinde auf ein neues Level kommen, dass die alten Waffen uns nicht mehr weiterhelfen, sondern dass wir sie wegräumen müssen und umlernen müssen, mit neuen Waffen zu kämpfen? Manchmal sagt man so im Christlichen, New Levels bring New Devils. Also ein neues Level bringt dir neue Teufel, neue Herausforderungen und so weiter. Aber es ist nur die Hälfte der Wahrheit, denn gleichzeitig heißt es auch, neue Waffen zu bekommen von Gott. Weil er dir hilft, dass du kämpfst. Er schickt dich nicht auf ein neues Level, um dich dann krepieren zu lassen, sondern er will dir nahe sein in den größten Schlachten deines Lebens. Und so ist die Frage und Herausforderung an uns, kämpfen wir noch mit den richtigen Waffen? Kämpfst du noch mit den richtigen Waffen? Hey, als ich Christ war, habe ich am Tag 3, 4, 5 Kapitel in der Bibel gelesen. Das mache ich heute nicht immer. Aber manchmal reichen 2, 3 Verse und Gott spricht. So, und kommt es jetzt auf die Menge drauf an oder kommt es drauf an, dass Gott spricht? Deswegen ist es trotzdem gut, sich in der Bibel auszukennen. Und es ist auch nicht verkehrt, dass man spätestens nach 3 Jahren die Bibel mal durchgelesen hat und solche Sachen. Aber doch kann sich die Dinge verändern. Wir lesen noch eine zweite Sache. David geht hin zu Goliath und schlägt ihm den Kopf ab. Ich weiß nicht, ob du Appetit aufs Mittagessen bekommst, wenn du dir das vorstellst, wie David den Kopf abschlägt und dann so rumträgt und sowas. Aber die Frage ist doch, warum macht er das? Ich meine, wenn Goliath zuvor schon tot war, warum schlägt er ihm den Kopf ab? Macht doch keinen Sinn, oder? Ich würde das nicht sagen, wenn ich nicht sagen würde, dass da doch ein Sinn dahinter liegen könnte. Kann es sein, dass Goliath zuvor dafür stand, dass er dem Volk Israel Angst eingebreitet hat? Dass er ihnen ein Unmöglichkeitsdenken in den Kopf gesät hat, dass er gesagt hat, ihr könnt es nicht, ihr seid zu schwach, ihr seid zu klein, ihr seid zu gering, keiner traut sich, ich bin viel stärker, euer Gott kann nichts und all diese Sachen. Und wenn David jetzt den Kopf abschlägt, trägt er auch die Stimmbänder ab. Und ich glaube, David symbolisiert, dass all das, was er gesprochen hat, dass all diese Lügen, dass all dieses Unmöglichkeitsdenken, das ist abgeschnitten. Das stimmt nicht, weil Gott ist eben doch größer. Gott ist eben doch stärker und Gott kann die Dinge, die man sich eingeredet hat, die man nicht kann, kann er doch ändern. Ist das nicht ein cooler Vergleich? Auch herausfordernd? Wie schaut es in meinem und deinem Leben aus? Diese Woche Outreach am Freitag. Ich kann nicht evangelisieren. Bei mir kommen nie Leute zum Glauben. Oder die Leitung wird die Gemeinde an die Wand fahren. Oder Heilung ist nicht mehr möglich. Und also ein Unmöglichkeitsdenken. Und kann es sein, dass es nötig ist, es schwer zu nehmen und es mal den Kopf abzuschlagen? Weil eben ein Gott da ist, der größer ist wie diese Lügen. Weil es eben doch möglich ist und weil wir uns nicht darauf konzentrieren müssen, was eventuell doch nicht funktioniert oder was auch immer, sondern weil wir darauf schauen können, was bei Gott möglich ist. Ich finde das einen spannenden Gedanken. Und ich würde mir wünschen, dass wir das ernst nehmen, dass Gott uns nah sein will, auch dann, wenn es auswegslos ausschaut, auch dann, wenn wir keine Ahnung haben, wo die Finanzen herkommen sollen, dass wir nicht aufgeben, groß zu denken und Schritte zu gehen in die richtige Richtung? Ein dritter Gedanke. David nimmt den Kopf von Goliath und geht damit nach Jerusalem. Irgendwelche Einwände? Ich möchte euch was verraten. Jerusalem gab es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Es gab eine Stadt, die hieß Jebus, übersetzt die Erschreckende. Und die Israeliten haben schon mehrmals versucht, diese Stadt einzunehmen, aber haben es nie geschafft. Und David nimmt diesen Kopf, geht nach Jebus, geht in diese Stadt, wo noch nicht eingenommen werden konnte, gibt ihr schon den Namen Jerusalem, die Friedliche, hat dieses Bild im Kopf, irgendwann wird die Erschreckende zu die Friedliche werden. Er parkt seine Trophäe in der Zukunft, weil er sagt, hey, Gott war dort in diesem Kampf bei mir und er wird auch in Zukunft bei diesem Kampf bei mir sein. Er ruht sich nicht aus auf dem, was früher mal möglich war, sondern er setzt es als einen Zielpunkt für das, was noch kommt. Er sagt, dort will ich hin, das ist mein Plan, das ist die Marschroute und ich werde mich daran erinnern, dass es möglich ist, weil Gott damals schon auf meiner Seite war. Wie wäre es, wenn wir unsere Trophäen aus der Vergangenheit, die Dinge, wo Gott schon gewirkt hat, wo er Heilung geschenkt hat, wo er Befreiung geschenkt hat, wenn wir diese Dinge dort parken, wo wir hinwollen? Nicht in dem Sinne, Gott hat es früher mal tun können und heute nicht mehr. Und wir betrauern uns selbst, sondern in dem Sinne, wir werden auch dieses Land, auch diese Schlacht einnehmen. Soll ich euch was sagen? Es hat 20 Jahre gedauert. Aber Jebus wurde zu Jerusalem. Es hat 20 Jahre gedauert, aber die Erschreckende wurde zum Frieden. Lasst uns groß denken, lasst uns träumen, weil Gott will uns nah sein. Gott hat so viele Verheißungen und Zusagen schon gesprochen für diese Gemeinde. Lasst uns nicht mit dem zufrieden sein, was wir jetzt schon haben. Wir sind dankbar zu 100%. Und doch strecken wir uns aus und nehmen die Trophäen aus der Vergangenheit und setzen sie in die Zukunft. Und Gott wird dabei sein. Gott mit uns. Egal wo du stehst, ob es deine eigenen Nöte sind oder ob du dich Gott vielleicht noch gar nicht kennst, seine Zusage gilt, Gott will dir nah sein. Und wenn du durchs dunkle und finstere Tal gehst, zählt seine Zusage, Gott will dir nah sein. Und wenn du dich gerade in der größten Schlacht deines Lebens befindest, gilt seine Zusage, Gott will dir nah sein. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Wir werden jetzt in den Lobpreis gehen. Wir werden Gott anbeten. Wir werden ihn suchen. Und du hast die Chance, auf sein Angebot zu reagieren. Richte dein Herz, richte dich aus und antworte vor ihm, ob du ihm auch nah sein willst. Und wenn jemand gebeten möchte, darf er gerne nach vorne kommen. Aber ich möchte euch ermutigen, macht es fest. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du gut und treu bist. Ich danke dir, dass du uns kennst, dass du uns liebst und dass deine Zusage gilt, dass du uns nahe sein willst, dass kein Goliath uns aufhalten kann, dass kein finsteres Tal, dass kein Feind uns aufhalten können. Und Vater, verzeih, wo wir manchmal zu stehen geblieben sind, wo wir dir das nicht zugetraut haben, wo wir dein Näheangebot nicht angenommen haben. Geist Gottes, ich möchte dich jetzt einladen, dass du durch die Reihen gehst, dass du sprichst, dass du Herzen berührst, dass du Menschen ermutigst, den nächsten Schritt zu gehen, dass du Menschen ermutigst, ihre Wunden abzugeben, ihre Nägel rausziehen zu lassen, dass du Menschen ermutigst, mit ihren Verletzungen zu dir zu kommen, dass du Menschen, die auf Distanz zu dir gegangen sind, die dich vielleicht früher erlebt haben, ermutigst, jetzt wieder neu sich zu entscheiden, dir brennend nachzufolgen. Hab Dank dafür, Jesus. In deinem Namen. Amen.